Gesundheit. Die Podcast-Visite aus dem Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln.
Rückenschmerzen kennen Sie bestimmt auch. Die sind ziemlich doof, ziemlich schmerzhaft und auch gar nicht so selten. Und oft gibt es ganz vielseitige Ursachen, aber manchmal helfen dann halt Wärmflaschen oder Schonung oder Medikamente nicht mehr und man braucht eine OP an der Wirbelsäule. Und in dieser Folge wollen wir darüber sprechen, was eigentlich an der Wirbelsäule so operiert wird. Mein Name ist Sabine Lerche und ich freue mich, dass Sie zuhören.
Wenn jemand auf dem Gartenschlauch draufsteht, kommt hinten kein Wasser durch und ähnlich ist es beim Nerv. Also muss man vom Nerv oder beziehungsweise Gartenschlauch runtergehen.
Wirbelsäulen-OP. Was macht man da eigentlich und warum macht man das? Gibt es Gründe, warum man nicht operieren sollte oder wann man unbedingt auf jeden Fall operieren sollte? Und wie geht es einem nach der OP, weil der Rücken ja irgendwie immer ständig an allem beteiligt ist? Um das zu klären, ist bei mir einmal Herr Dr. Jörg Rommelspacher, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie im Krankenhaus der Augustinerin, und Dr. André Pascal Schulte, ärztlicher Leiter der Neurochirurgie, auch aus dem Krankenhaus der Augustinerin. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielleicht fangen wir erstmal mit den OP-Anlässen an. Also wir hatten ja schon mal eine Folge zusammen produziert, da ging es einfach um die Rückenschmerzen. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, dass man den Rücken eben manchmal auch operieren muss. Was würden Sie sagen, was sind denn die häufigsten Gründe, warum der Rücken oder die Wirbelsäule operiert wird?
Meistens ist es der Patient, der zu uns in die Sprechstunde kommt und sagt, ich kann nicht mehr, so will ich nicht mehr weitermachen. Ich habe alles gemacht, ich habe alles unternommen, ich habe Spritzen bekommen, ich habe Physiotherapie gemacht, ich bin selber ins Fitnessstudio und trotzdem werden meine Schmerzen nicht besser. Das ist eigentlich der häufigste Grund, warum die Patienten zu uns kommen und dann eine weitere Lösung vorgeschlagen bekommen wollen. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr guter Grund. Und der zweite Grund, der eigentlich zur Operation führt oder meistens zur Operation führt, ist, wenn die Schädigungen der Nerven im Bereich der Wirbelsäule so weit vorangeschritten ist, dass die nicht mehr richtig funktionieren. Und das bedeutet Lähmungen oder einfach eine erhebliche Funktionsstörung, die dann auch zur OP führt. Die zwei Gründe sind so die Hauptursachen.
Wenn wir nochmal zu Grund 1 gehen, gerade zu den Schmerzen, das ist ja eine sehr subjektive Empfindung. Vielleicht gibt es auch einfach Menschen, die viel arbeiten körperlich, die brauchen ihren Rücken. Was sind denn da die Krankheitsbilder, wo Sie sagen, mit dem wird eben dann operiert?
Ja, Schmerz subjektiv stimmt, aber diese Entscheidung, die wir treffen, ist ja auch patientenbezogen, personell zur Person bezogen. Wenn jetzt Patienten sagen, ja, ich kann meinen Alltag aufgrund der Schmerzen schon nicht mehr bestreiten, also der Leidensdruck sehr hoch ist, sich der ganze Tag nur noch um den Schmerz dreht, wie komme ich damit zurecht, wie kann ich meinen Alltag gestalten, oh, wenn ich das mache, nee, das kann ich nicht, weil dann weiß ich, dass ich wieder 3 Tage im Bett liegen muss. Das sind in der Regel Patienten, die nicht seit einer Woche Schmerzen haben, sondern das sind Patienten, die eine mehr oder weniger lange Leidensgeschichte auch haben. Und ursächlich ist da meist hochgradiger Verschleiß oder aber, dass durch den Verschleiß bedingt tatsächlich auch die Funktion der Wirbelsäule gar nicht mehr richtig ist, dass die Statik nicht mehr funktioniert. Also das kann auch ein sehr guter Grund sein, zu sagen, okay, der Schmerz ist das eine, aber wenn wir an der Statik nicht die wiederherstellen oder die wieder stabilisieren, dann wird dieses Problem immer mehr fortschreiten.
Verschleiß, jetzt in die Sprache wahrscheinlich unserer Hörer und Hörerinnen übersetzt, ist dann das Problem mit der Bandscheibe. Also wahrscheinlich ein Bandscheibenvorfall.
Genau, es ist ein Bandscheibenvorfall. Das ist das, was man ja sofort auch einem in den Kopf kommt, wenn man sagt, ich habe Rückenschmerzen, das ist der Bandscheibenvorfall. Ja, der Bandscheibenvorfall ist ein Grund, der zu Operationen führen kann, aufgrund der Symptome, die er macht, Schmerzen oder eben die vorhin angesprochenen höhergradigen Defizite in der Neurologie, also Motorik oder bestimmte Körperfunktionen wie Blasenmastdarmfunktion. Aber viel haben wir auch tatsächlich, dass eher der Gelenksverschleiß, die Wirbelsäule hat nicht nur die Bandscheibe mit den beiden Wirbelkörpern als Gelenk, sondern auch hinten an der Wirbelsäule 2 weitere Gelenke, die auch zu Verschleiß führen können, die Arthrose haben können, genau wie ein Knie. Ja, auch die Bandscheibe selber kann eine Art der Arthrose haben, die heißt dann eben nicht Bandscheibenarthrose, sondern eben das ist die sogenannte Osteochondrose. Auch das kann zu so starken Schmerzen führen, dass das behandelt werden muss und dann im Zweifel auch nur operativ.
Und was machen Sie als Operateure dann?
Also vieles haben wir in unserer Trickkiste drin. Wir haben ein großes Portfolio und das ist eigentlich, glaube ich, auch das Schwierigste in unserem Beruf, die richtige OP für Patienten rauszufinden. Operieren kann man theoretisch alles, das muss man sagen. Und wenn wir jetzt nur Bilder operieren würden, dann, also MRT-Bilder oder Röntgenbilder, da könnten wir wahrscheinlich bei jedem Patient irgendwas an Operationen finden. Für uns ist es extrem wichtig, rauszufinden, woher kommt der Schmerz. Und dadurch, dass wir viele Bandscheibensegmente haben oder viele Bewegungssegmente, müssen wir ziemlich genau rausfinden, welches Segment denn das Hauptproblem macht. Und dann kann es dazu kommen, dass man sagt, just nur in diesem Segment, obwohl Sie in mehreren verschiedenen Segmenten Verschleiß haben, in diesem Segment muss ich die Bandscheibe operieren. Und operieren heißt meistens, oder das geht eigentlich immer bei der Operation mit einher, den Nerv, der wehtut, freizulegen. Das heißt, Bandscheibengewebe oder Knochengewebe, was den Nerv in die Mangel nimmt, was den eindrückt, wieder befreien. Ich sage einfach immer ganz salopp, wenn jemand auf dem Gartenschlauch draufsteht, kommt hinten kein Wasser durch und ähnlich ist es beim Nerv. Also muss man vom Nerv oder beziehungsweise Gartenschlauch runtergehen. Und das sind dann solche Operationen wie Dekompression. Wir nehmen den Druck, die Kompression vom Nerv runter. Wir nehmen den Bandscheibenvorfall weg. Wir machen eine Nukleotomie oder Sequesterotomie, das sind so Fachwörter, die man immer wieder liest. Tomie heißt immer rausnehmen und wir nehmen einfach das Gewebe, was auf den Nerv drückt, weg. Und da gibt es dann ganz verschiedene Möglichkeiten. Das kann sogar so sein, wenn wir so viel wegnehmen müssen, dass die Stabilität der Wirbelsäule gefährdet ist, kann es auch dazu führen, dass wir das Segment dann versteifen, steif legen, um dort ausreichend Platz für die Nerven schaffen zu können.
Ist das schwierig, also den Nerv wieder freizulegen? Also der Gartenschlauch, der ist schnell wieder entknickt. Wie ist das mit den Nerven?
Ja, das ist unterschiedlich. Es kommt ein bisschen drauf an, wie lange so Sachen bestehen. Also an sich würde ich jetzt persönlich sagen, nö, eigentlich nicht. Aber wir machen das ja auch beide schon ein bisschen länger. Und das ist so, alles, was man länger und viel macht, wird auch immer einfacher. Ja? Weil man einfach so seine Strategien und Tricks hat. Aber ja, es ist, hängt ein bisschen davon ab, was habe ich. Habe ich nur einen lapidaren Bandscheibenvorfall, noch nicht voroperiert? Das heißt, die ganzen Strukturen sind alle da, wo sie hingehören. Es ist nichts verklebt, nichts vernarbt. Dann kann so eine Bandscheibenoperation auch mal nur 20 Minuten dauern. Ja? Also dann ist das verhältnismäßig ein sehr kleiner Eingriff. Wenn ich aber jemanden habe, der ist vielleicht sogar schon mal voroperiert oder das ist eine längerstreckige Geschichte und besteht auch schon seit Jahren, sodass da richtig, das muss man sich so ein bisschen so vorstellen, wenn ich anfange an meiner Haut zu kratzen, dann ist es am Anfang ein bisschen unangenehm. Je länger ich das mache, dann wird es irgendwann wund und dann fängt es irgendwann an, sich so arg zu entzünden. Und so ist das bei den Nerven auch. Wenn da eine Engstelle besteht, Klassiker ist die Spinalkanalstenose, ja, Erkrankung eher des höheren Lebensalters, wo über Jahre, manchmal Jahrzehnte hinweg, die Schichten im Nervenkanal, also die Nervenhaut, das ist die Schutzhaut, die die Nerven umgibt, mit den Strukturen des Spinalkanals immer in Aktion ist, dann kann das dazu führen, dass sich das richtig wie Vernarbung, als wäre da schon mal jemand gewesen, es kann richtig kleben. Und dann kann das fummelig sein. Ja, dann ist das so ein bisschen wie ein betoniertes Mosaik von der Wand abschlagen, Stückchen für Stückchen. Ja? Und da muss man ganz vorsichtig unter dem Mikroskop diese Schichten trennen, um den Nerv zu separieren und dann das, was stört, ohne dass man den Nerven verletzt, abtragen zu können. Ja, das ist manchmal auch sehr fummelig. Und das ist das, was dann unter Umständen eben nicht 20 Minuten dauert, sondern auch mal, wenn es eine Spinalkanalstenose ist, auch anderthalb Stunden dauern kann. Ja.
Ich denke auch, also umso komplexer der Fall, umso schwieriger wird es. Also wenn ich auch vergleiche, wie du schon gesagt hast, Pascal, dass wir das schon eine Zeit lang machen, wenn ich an meine ersten Wirbelsäulenoperationen dachte, wo dann mein Oberarzt damals neben mir stand und mach mal dies, mach mal den, ist bei den Kollegen sah das immer so einfach aus. Aber nein, es ist einfach ein Handwerk und das muss man wissen. Meine erste Schraube, die ich reingedreht habe, da habe ich noch gefühlt ganz viele Röntgenbilder gemacht, um zu sicher zu gehen, dass das richtig ist. Heutzutage setzen wir die Schrauben mitunter auch einfach komplett ohne Röntgenbilder, weil wir so viel Routine darin haben. Und man muss einfach sagen, umso komplexer der Fall, umso komplexer auch die OP und umso schwieriger. Manchmal mache ich mir wirklich stundenlang im Team Gedanken, wie genau wir diese Wirbelsäule wieder rekonstruieren müssen. Und das ist es nämlich, weil wenn die Wirbelsäule instabil ist, wenn die Form der Wirbelsäule aus dem Lot geraten ist, wie man so schön sagt, dieses Lot oder die Form wiederherzustellen, das kann schon auch mal mitunter mehrstündige Eingriffe bedürfen und ist dann auch anstrengend und komplex. Also von dem ist es immer einfach, ich würde sagen, im größten Teil, aber auch wir kommen oft sehr ins Schwitzen.
Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu der Versteifung. Versteifung hört sich für einen Menschen, der nicht aus dem Medizinbereich kommt, immer sehr schlimm an, weil das Gelenk ist ja dazu da, dass es sich bewegt. Wie schätzen Sie eine Versteifung ein? Ist es einfach manchmal notwendig und man hat danach eben eine eingeschränkte Lebensqualität oder ist es gar nicht so schlimm?
Also, es ist immer ganz wichtig, dass der Patient mit dem Leidensdruck reinkommt. Wenn er sagt, ja, also ich laufe normalerweise 35 Kilometer, aber früher bin ich Marathon gelaufen, ich will wieder Marathon laufen. Und dann sage ich Ihnen, nein, dann ist eine Versteifung sehr schlimm, weil damit können Sie keine 35 Kilometer mehr laufen. Die Frage ist der Leidensdruck. Wenn jemand kommt, und das ist so ganz typisch, ich bin instabil, ich breche durch, also ein klassisches Durchbrechgefühl. Patienten stehen beim Zähneputzen oder beim Spülen am Waschbecken und sagen, meine Wirbelsäule bricht durch. Das ist immer so ein Hinweis für eine Instabilität. Und was instabil ist und von dem Körper durch die Muskeln nicht mehr ausreichend stabilisiert werden kann, das muss dann von unserer Seite, also aus ärztlicher Sicht, stabilisiert werden. Dann hat der Patient zwar am Schluss vielleicht ein Bewegungssegment weniger Mobilität in der Wirbelsäule, allerdings kann er wieder freudestrahlend Zähne putzen oder den Abwasch zu Hause machen. Also, und da kaufen wir uns dann einfach vielleicht ein bisschen weniger Bewegung ein für erheblich mehr Lebensqualität. Und ich sage immer, ein Segment versteifen merkt kein Mensch. Wir wissen, dass dann der Fingerbodenabstand, also wenn ich jetzt versuche, mit meinen Fingerspitzen auf den Boden zu kommen, der wird ein wenig eingeschränkt sein. Erfahrungsgemäß die Leute, die wir versteifen mit 75 oder auch vielleicht ein bisschen jünger, sagen, ob ich jetzt jeden Tag noch Yoga machen muss, ist sei mal dahingestellt. Also die Lebensqualität, und das ist das Ziel der Operation, muss besser werden. Und dann nehmen die Patienten auch ein bisschen weniger Beweglichkeit gerne in Kauf.
Wie versteift man denn ein Segment?
Och, das ist sehr mechanisch. Also wie er schon sagt, das ist ein Handwerk. Das ist mit Schrauben, Akkubohrer, Schraubendreher und großem Seitenschneider unter Umständen. Also das ist tatsächlich ein sehr mechanischer Vorgang, weil man ja auch ein mechanisches Problem behebt. Das heißt, man muss den oberen, also wenn man jetzt zwei Wirbel hat, dann hat man einen oberen, einen unteren Wirbel, dazwischen die Bandscheibe. Das Erste, was man dann in der Regel macht, ist, das heißt, ich bringe die haltenden Schrauben ein. Unsere Wirbelkörper sind hinten mit der Wirbelbogen über sogenannte Bogenwurzeln verbunden. Das ist purer Knochen. Genau durch diese Knochenbrücke muss die Schraube, also die Schraube muss über die Brücke gehen, damit dann wir kein Problem haben, dass die Schrauben irgendwo die Nerven tangieren oder zu weit seitlich raus sind. Das macht man meistens unter Röntgenkontrolle. Das heißt, ich setze, wenn ich zwei Wirbelkörper verschrauben möchte, vier Schrauben. Zwei oben, zwei unten. Dann habe ich schon mal das, wo ich es verankern kann. Dann muss man dafür sorgen, dass ich die Position korrigieren kann. Also muss ich den Wirbelkörper, die Wirbelkörper voneinander lösen. Die sind verbunden über die Bandscheibe und hinten über die Gelenke. Das heißt, die Gelenke werden in der Regel eröffnet oder komplett entfernt. Hinten der Wirbelbogen wird teilentfernt. Ich befreie die Nerven und dann gehe ich vorne an die Bandscheibe und die wird im Regelfall komplett entfernt. Von hinten. Alles von hinten, über einen Schnitt. Und dann wird in diesen Bandscheibenbereich, da würde ja nichts sein, da muss auch wieder was rein. Da kommt dann ein sogenannter Cage auf schön Neudeutsch, also ein Platzhalter rein. Bei uns ist der meistens aus Titan. Der sorgt zum einen dafür, dass das nicht mehr wippt, weil wenn die Bandscheibe drin bleibt, dann ist das wie eine Büroklammer hin und her biegen. Das kann sich immer bewegen, das wippt und dann würde irgendwann unser Konstrukt nicht mehr halten, weil der Knochen ist definitiv weicher als das Titan. Und wenn dieser Platzhalter dann positioniert ist, der hält dann schön die Höhe, der bringt der Wirbelsäule auch wieder ein bisschen Schwung, also dass die in der richtigen Krümmung liegt, weil der nicht unbedingt gerade ist und so ein bisschen auch als, ja, so ein bisschen wie wenn ich zwischen zwei Bretter einen Stock lege, dann kann ich die hin und her wippen. Das kann ich dann erstmal mit dem Wirbelkörper auch. Und wenn ich dann sage, gut, ich habe alles befreit, ich habe vorne die Bandscheibe entfernt, habe den Platzhalter platziert, dann kommt das eigentliche Fixieren, dann wird hinten in diese Schrauben, die muss man sich so ein bisschen vorstellen wie ein U, die haben so einen beweglichen Kopf, der ist ein U und dann kann ich in dieses U einen Stab einlegen. Den kann ich noch biegen, ein bisschen krumm, ein bisschen in die richtige Länge kürzen und dann wird der links und rechts eingelegt und dann wird er über diese Schrauben fixiert. Da kommt so eine Kontermutter rein und dann verklemmt er sich in diesem U. Und damit verklemmt sich auch der Kopf, der bewegt sich dann nicht mehr. Und dann kann ich noch ein bisschen das Zusammenschieben über den Stab und dann kann ich alle vier Schrauben im Drehmoment anziehen und dann ist die Wirbelsäule von jetzt auf gleich fest.
Hm. Hört sich eigentlich an wie Reparieren in der Werkstatt. Kann auch was schief gehen.
Immer, wo man was Mechanisches macht und wo man operiert, kann was schiefgehen. Das ist schon, selbst wenn ich eine Mutter mal rausschneide, kann was schiefgehen. Ja, das ist immer so. Deswegen muss man die Patienten ja auch aufklären. Gar keine Frage. Man muss denen das Risiko erklären. Was kann passieren? Und ja, wenn ich irgendwo etwas reinschraube, dann sollte das auch dahin gehen, wo es hingehört. Weil sonst kann ich umgebende Strukturen verletzen. In unserem Fall mit am schlimmsten natürlich der Nerv. Wobei den sehe ich meist. Das ist eher nicht so häufig, dass ich den völlig unwissentlich plötzlich verletze. Das heißt, ich kann das, wenn mir das passieren sollte, dass die Schraube einen zu weit nach innen reichenden Weg oder nach oben und unten reichenden Weg geht, kann ich es in der Regel in der OP bemerken und diese Schraube korrigieren, ohne dass ein dauerhafter Schaden entsteht. Problem ist eher, wenn ich außen vorne rauskomme, weil im meisten Fall liegt vorne vor der Wirbelsäule bei den Menschen der Bauch. Und da sind auch wichtige Organe, große Gefäße drin. Das heißt, man sollte nie die Kante nach vorne überschreiten, weil man sonst auch Gefahr läuft, dort Dinge zu verletzen. Und das muss man auch vorher aufklären, keine Frage. Erfreulicherweise passiert das selten, weil man viele Kontrollmechanismen hat. Erstens ist das Vier-Augen-Prinzip. Man arbeitet meistens zu zweit. Ja, das heißt, der eine kontrolliert den anderen. Man macht zwischendurch Röntgenaufnahmen, man tastet alles aus, man schafft sich einen guten Überblick. Aber ja, trotz aller Vorsicht und Erfahrung ist ein OP-Risiko leider nie null.
Mein alter Chef hat mir damals gesagt, Herr Rommelspacher, wer nicht operiert, hat keine Komplikationen. Und genauso ist es, man darf sich da nicht freimachen von, im Großen und Ganzen ist die Erfahrung sicherlich ausschlaggebend, wie häufig sowas passiert. Aber auch die dramatischsten Risiken, wo jeder Angst vor hat, ein Querschnitt, sind auch mit Abstand die seltensten. Aber trotzdem, jede Woche oder alle zwei Wochen hat jemand trotzdem sechs Richtige im Lotto. Also es ist nichts unmöglich, auch in der Wirbelsäulenchirurgie nicht. Wir versuchen, so Patienten schonend und so wenig wie möglich zu operieren, aber so viel wie notwendig. Und das kann halt dann manchmal zwei Segmente sein, drei Segmente. Und vielleicht, falls manche Hörer sich fragen, ah, wieso machen die da nur Einschnitt im Klösterchen? Es gibt ganz viele verschiedene Philosophien und aus welcher Schule man auch kommt, so lernt man zu operieren. Herr Schulte und ich haben unseren eigenen Stil, würde ich auch, entwickelt. Ist er richtig? In unseren Augen ja. Oder wir sehen das als zielführend an, aber es führen viele Wege nach oben. Wenn jemand auch, oder auch wir haben bei manchen Ursachen wie zum Beispiel ein Wirbelbruch auch die Möglichkeit, minimalinvasiv, perkutan, navigationsgestützt. Also wir nehmen die neueste Technik auch zur Hilfestellung, um die Schrauben exakt zu platzieren. Also da gibt es ganz, ganz viel in der Trickkiste mit aufwendigen, wenn sie bei uns im OP stehen würden. Das ist schon echt zum Teil vollkommen abgefahren und abgespaced, würde ich es auch nennen. Wenn wir da in Echtzeit auf dem Computerbildschirm sehen, was passiert, wenn ich da jetzt die Schraube hinsetze, dann landet sie in der Aorta oder vielleicht auch in der richtigen Position im Wirbel. Also und da gibt es viele Hilfsmittel und das macht auch für uns, und man muss schon ein bisschen technikbegeistert sein als Wirbelsäulenchirurg, würde ich sagen, das macht Spaß und das ist am Schluss für den Patienten, glaube ich, eine feine Sache.
Gibt es auch einen Weg, der quasi an der OP vorbeiführt, wo Sie sagen, da können wir nicht operieren, weil der Patient vielleicht ein gewisses Alter mitbringt, ja, eine gewisse Intoleranz
oder sowas? Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil Patienten zu uns kommen und sagen, sie müssen doch was machen. Und ja, technisch ist eigentlich alles möglich. Ich kann auch jemanden vom Hinterhaupt bis zum Becken verschrauben. Technisch möglich, geht. Will ich das aber eventuell dem Patienten vor mir antun? Nein. Wir müssen immer gucken, was ist der Aufwand und das Risiko und was ist der Nutzen. Wenn ich jemanden weiß, um eine Lösung des Problems herbeizuführen, 12, 18 Stunden operieren muss, das gibt es, wenn ich eine komplexe Wirbelsäulenoperation machen muss, und dann eine 80-jährige oder 85-jährige Patientin mit diversen Vorerkrankungen, dann muss ich sagen, es tut uns leid, auch da ist chirurgisch nicht mehr viel zu machen. Dann müssen wir den Weg über Schmerztherapie, über Hilfsmittel machen. Und im schlimmsten Fall sage ich auch, es tut mir leid, ich kann Ihnen da leider nicht helfen. Das sind eigentlich die fast schwierigsten Gespräche, weil jemand zu sagen, tut mir leid, wir können nichts mehr für Sie tun. Aber diese Situationen gibt es. Und da müssen wir auch als Ärzte immer die Verantwortung vor Augen führen. Da haben wir eine Verantwortung für den Patienten zu sagen, nein, das ist nicht mehr möglich.
Vom schwierigen Thema zu einem einfacheren Thema. Ich habe wieder drei Wörter ausgesucht, zu denen Sie den Zusammenhang zwischen Wirbelsäulen-OPs und eben dem entsprechenden Wort herstellen dürfen. Das erste Wort ist das ABC.
Das ABC und wirbelsäulenchirurgische Operation. An sich ist eine wirbelsäulenchirurgische Operation tatsächlich wie das ABC aufgebaut. Nach A kommt B, dann kommt C. Das heißt, viele der Operationen haben eine klare Struktur. Nicht jeder Mensch ist gleich, das ist klar. Und auch nicht jeder Situs ist gleich, also nicht jeder OP-Bereich. Aber an sich hangelt man sich immer, je nach OP-Form, an einem relativ klaren Gerüst, wie das ABC entlang. Ich mache erst das, dann mache ich das, dann mache ich das und dann mache ich das. Und dann gucke ich nochmal nach. Ah, ich habe C vergessen, verdammt, ich kann nicht schon zu D, also nochmal zurück zu C. Was wäre meins?
Okay.
Ich sehe das ähnlich. Die Struktur. ABC ist eine Reihenfolge, es ist eine Struktur. Wir arbeiten auch sehr strukturiert. Wir haben SOPs, Standard Operating Procedures. Das bedeutet, wir haben Standards, wir haben Vorgehensweisen. Was passiert, wenn das kommt? Also eine Struktur in unserer Arbeitsweise, die wir über Jahre entwickelt haben, die sich auf Studiendaten, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht oder fußt. Und das versuchen wir immer dem Patienten anzubieten und ist auch unser Leitfaden. Und wenn man an sich was halten kann an einem Leitfaden, dann hilft das immer sehr.
Nummer zwei, die Badewanne.
Ist als Wirbelsäulenpatient wirklich eine doofe Nummer.
Sollte man umbauen?
Muss man nicht zwingend, aber ich bin persönlich kein Badewannenfreund, aber nicht, weil mir der Rücken wehtut. Ist für Patienten, die durch Rückenleiden haben, doch auch eher ein schwierigeres Konstrukt. Ja, ich präferiere die Dusche für solche Patienten.
Die Badewanne kann aber auch einen unglaublichen Entspannungseffekt mit sich bringen, wenn man ein schönes, warmes Bad mit vielleicht noch einem Badeschaum, wie bei meinem Sohn, mit prickelnden blauen Farben einlässt. Dann kann man sich wohlfühlen und ein wenig entspannen. Das ist vielleicht für einen Rückenschmerz zum ein wenig runterkommen eine feine Sache.
Okay, ich glaube, ich bin eher so bei Herr Schulte. Ich kann baden auch nicht so leiden. Na gut, aber Sommernachtstraum ist noch eine sehr schöne Sache.
Ein Sommernachtstraum. Eine gut gelungene Operation mit einem schönen Ergebnis, wo der Patient vorher stark gelitten hat und man eine OP hat, wo man relativ schnell das Ergebnis sieht, dass die Schmerzen und Beschwerden weg sind, kann wie ein schöner Sommernachtstraum sein.
Ich musste da gerade nochmal an die letzte Podcast-Folge, an das i-Tüpfelchen denken. Und genau das geht's. Heute Morgen war Herr Schulte und ich bei Visite. Gestern wurde ein Patient operiert mit einer seit Wochen bestehenden Lähmung im rechten Bein. Und wir beide sind auf Visite gekommen, schauen uns den Patienten an und sagen, ach, jetzt kann ich endlich wieder aufs Klo gehen. Und wir beide haben uns angeschaut und haben gedacht, das ist ja jetzt nicht dein Ernst. Damit haben wir beide gar nicht gerechnet. Das war heute Morgen wirklich, wo uns beiden die Klappe runtergefallen ist. Und gedacht, wow, das war jetzt wirklich ein Wahnsinnseffekt. Und das sind so dieser Traum oder diese Partystimmung, die man dann auch in sich verspürt. Und für mich ist noch Sommernachtstraum der Teamgedanke bei uns. Es macht einfach unfassbar Spaß, mit meinem Team zusammenzusitzen und dass wir dann auch ein gemütliches Gläschen auch mal gemeinsam trinken und dieses Gemeinschaftsgefühl, was wir bei uns in der Abteilung haben, das ist schon für mich auch ein schöner Sommernachtstraum. Also der Spaß bei der Arbeit mit den Kollegen, das ist eine feine Sache.
Ich möchte gern an den Patienten anschließen, von dem Sie gerade gesprochen haben. Wie ist das denn nach der OP? Also so wie Sie es beschreiben, geht es den Menschen danach immer erstmal viel besser.
Das sollte das Ziel sein. Es ist immer die Frage, was genau gemacht wurde. Diese Woche ist wirklich eine spannende Woche, weil wir irgendwie von allem alles hatten. Vor 4 Tagen eine Operation, da ist der Patient am Folgetag nach einem Aufenthalt auf Intensivstation von Intensivstation auf Station gelaufen, wo wir nicht gerechnet haben. Intensivstation nicht, weil es dem Patienten so schlecht ging, sondern weil die Vorerkrankungen einfach einer gewissen Überwachung nach der OP bedarf haben. Das ist eher die Ausnahme, dass die Patienten sich so schnell mobilisieren. Aber ja, wir versuchen durch diese auch stabilisierende Operation schnellstmöglich Stabilität in die Wirbelsäule zu bringen und die Patienten dürfen direkt auch aufstehen. Das muss das Ziel sein.
aber auch wissend, wenn man eine krumm stehende Wirbelsäule wieder gerade macht, dann zieht das ganz schön an den Muskeln, an den umgebenden Strukturen und die Patienten haben schon einen Schmerz, der mitunter intensiv ist, sollte aber bestenfalls komplett anders sein, als der vor Operation bestanden hat. Das heißt, wir können recht schnell nach der Operation rausfinden, ist das OP-Ziel eigentlich erreicht, also ist der Nerv frei. Und manche Leute sagen, das, was ich jetzt an Rückenschmerzen nach der OP habe, diesen Wundschmerz, der interessiert mich nicht die Bohne. Ich bin so glücklich, dass der Beinschmerz weg ist, die stehen auf und laufen. Das ist immer was total Schönes.
Ja, das ist, aber es gibt tatsächlich auch Patienten, die, wie schon am Anfang, Schmerz ist sehr subjektiv und auch der Umgang mit Schmerz ist sehr unterschiedlich. Es gibt die Patienten, die tatsächlich auch eine komplexere OP haben und relativ schnell mobil sind und kaum noch Schmerzmittel nehmen. Es gibt aber auch Patienten, die einfach die ersten 5 Tage das Gefühl haben, die hatten Bus überfahren. Mhm. Die gibt es auch. Ja? Und die sagen, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nie gemacht. Das ist ein bisschen eine Vorbereitung der Patienten auch. Ja? Also wenn man denen sagt, nee, sie wachen auf nach so einer komplexen Wirbelsäulenoperation, sie springen aus dem Bett und schreien Juhu und melden sich für den nächsten Köln-Marathon an, mitnichten, das macht eigentlich keiner. Aber man muss sie einfach klar sagen, ja, das ist aufwendige Rekonstruktion, das wird wehtun, das wird dazu führen, dass sie am Anfang in der Regel starke auch Opiate brauchen. Ja? Und bei manchen ist das so, dass das auch mehrere Wochen dauert, bis die sagen, okay, ich bin von diesen Schmerzmitteln weitestgehend weg. Es gibt Patienten, die brauchen ein Vierteljahr, manche ein halbes Jahr, bis die sagen, okay, ja, es hat sich gelohnt. Ja, und das ist manchmal schwierig, also diese Geduld den Patienten zu vermitteln, dass man sagt, ja, das tut weh, das ist nicht schön, ist aber was anderes, ist von der OP die Nachwirkung und das hat eine gute Prognose. Schönste Beispiel ist meine Schwiegermutter, die haben wir vor 2 Wochen operiert. Ja, die sitzt immer noch bei mir zu Hause. Aber das ist auch gut so, das ist auch Absicht. Aber die sagt auch, ja, die ist nicht sofort aus dem Bett gesprungen. Ja, die konnte vorher auch nicht aus dem Bett springen und die sagt jetzt, ja, im Moment habe ich so ein bisschen meine Beschwerden getauscht. Ich merke noch nicht so diesen Aha-Effekt. Ich merke aber, dass das, was ich vorher hatte, nicht mehr da ist. Und da muss man sagen, ja, genau so ist es. Das ist jetzt auch nicht schön gerade, aber das wird jeden Tag besser werden. Man muss nur ein bisschen mit dran arbeiten.
Und Geduld haben wahrscheinlich.
Geduld.
Wir haben mal eine besondere Folge gemacht, zu Weihnachten war das. Und da haben wir drüber gesprochen, dass früher, vor zum Glück längerer Zeit, die Meinung herrschte, wenn man was am Rücken gemacht hat, muss man danach alles steif legen, darf sich nicht bewegen, damit das wieder gesund wird. Ich denke mal, das ist bei Ihnen nicht mehr so. Aber wie ist das denn bei Patienten und Patientinnen, die am Rücken operiert wurden? Können die liegen? Können die sich dann bewegen? Wie verhält man sich denn da?
Also die meisten, und da ist es jetzt egal, ob kleine oder große OP, schmeißen am ersten Tag ins Bett. Also die sollen aufstehen. Die dürfen aufstehen. Die dürfen auch schon nach der OP, wenn der Kreislauf das mitmacht und die OP normal verlaufen ist, in 95% der Fälle aufstehen. Sich auf die Seite legen, hinsetzen. Die meisten machen es natürlich nicht unbedingt, weil das schon noch wehtut. Aber gefährlich wäre es nicht. Sodass da dieser Effekt, dass man sagt, ja, die müssen jetzt ins Gipsbett wie früher, 6 Wochen mit das alles einhalten. Nein, diese neuen Methoden, die es gibt, diese Verschraubungen und all diese Dinge sorgen dafür, dass das eben auch nach der OP sofort fest ist. Früher musste das alles einheilen. Auch wir möchten nicht, dass die sofort eine Woche nach Entlassung ins Fitnessstudio gehen und Vollgas geben. Diese großen Rekonstruktionen oder diese Stabilisierungsoperationen müssen auch heilen. Da muss Knochen sich wieder bilden. Das ist wie ein Bruch. Ja, und deswegen sagen wir unseren Patienten auch, ja, sie dürfen gehen, stehen, sitzen von Anfang an, das, was sie können. Immer dran denken, nach dem Hinweg kommt der Rückweg. Ja? Das ist sonst, da bleibt man irgendwo sitzen. Aber die sollen halt nicht direkt ins Fitnessstudio. Deswegen schicken wir auch einen Großteil unserer Patienten nicht sofort in die Reha, weil die meist dann gar nicht alles mitmachen dürfen. Und dann ist es ein Hotelaufenthalt irgendwo im Pusemuckel. Das hilft beiden nicht. Das hilft den Leuten, die da arbeiten, nicht und den Patienten nicht. Sodass wir sagen, ja, wir fangen ganz peu à peu an. Das wird dann langsam gesteigert und wir geben so den Erwartungshorizont, dass so nach einem Vierteljahr, 3 Monaten solche Stabilisierungsoperationen so belastbar sind, dass die dann machen können, was geht.
Und auch wirklich wieder jeden Sport, was auch immer,
ja, woraus jeder Sie Sport.
Ist immer die Frage, wie der Patient in die OP reingeht. Also wenn Sie jetzt sagen, es gibt auch junge Patienten, die wir auch versteifen, die dann zum Beispiel so einen angeborenen Gleitwirbel haben, das ist gar nicht so selten, gerade auch bei extremen Sportlern, also ich meine, der klassische, der Speerwerfer, die Kunstturner, die haben dann auch häufig so Gleitwirbel. Und wenn die dann so massiv werden, dass man die dann operieren muss, ja, das gibt es. Und dann muss man sagen, was fest ist, ist fest. Und wenn das durchgebaut ist, dann können die eigentlich auch wieder alles machen. Da spricht nichts dagegen. Bloß, natürlich sollte man nicht direkt nach 3 Monaten einen Fallschirmsprung machen oder jetzt direkt Skifahren. Das ist jetzt nicht so der Weg. Aber was einmal verheilt ist, ist fest und dann kann man alles machen. Bei Bandscheibenoperationen, den Kleinen, was auch so die jüngeren Patienten betrifft, das kommt immer wieder vor, die auch einen hohen Anspruch an sich, also sportlicherseits, sehen, da muss man einfach sagen, ja, es wird immer eine kaputte Bandscheibe sein. Das war dann auch nicht der Chirurg schuld, sondern leider die Natur oder das Pech. Ich sage einfach, es ist einfach auch einfach unfassbares Pech, wenn Top-Sportler auf einmal einen Bandscheibenvorfall haben. Und dann müssen sie sich die ersten Wochen, die 6 bis 12 Wochen nach Operation schonen. Aber dann sollen die natürlich wieder ihr Leben fortführen wie zuvor. Das muss das Ziel sein.
Schön, dass Sie mit so einem Satz enden, weil ich glaube, das war eine sehr lange Folge. Und man hat auch ein bisschen gehört, so eine Rücken-OP ist auch eine etwas längere Sache. Nicht so wie jetzt die Hüft-OP, wo man sehr schnell wieder auf den Beinen ist und rummarschiert. Aber ich glaube, wir konnten den Zuhörern und Zuhörerinnen trotzdem mitgeben, dass der Rücken reparierbar ist, so wie in der Werkstatt. Vielen Dank an Sie beide, an Dr. Jörg Rommelspacher, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie im Krankenhaus der Augustinerin, und an Dr. André Pascal Schulte, ärztlicher Leiter der Neurochirurgie, auch im Krankenhaus der Augustinerin.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass wir wieder da sind.
Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Sabine Lerche und ich lade Sie gern ein, auch durch unsere anderen Folgen zu scrollen. Vielleicht finden Sie noch ein Thema, das Sie vielleicht gerade betrifft oder das Sie interessiert. Wir freuen uns immer, wenn wir Likes bekommen, und wir freuen uns auch, wenn man Ihnen ein bisschen die Ängste und Bedenken rund um medizinische Themen nehmen können. Und vielen Dank an den Kölner Krankenhaussender, der unterstützt nämlich die Podcast-Produktion.